Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Leben und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Lange hat es nicht gedauert. Bereits in seiner Antrittsrede hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Und kurz darauf hat er dann auch schon die ersten Dekrete unterzeichnet, um wieder mehr Öl und Gas fördern zu können. Welche Klimaschutzmaßnahmen Donald Trump ansonsten noch abschaffen will und was das für den Klimawandel ganz generell bedeutet, das wollen wir in dieser Folge mit dem Standard-Redakteur Benedikt Narodoslawski besprechen. Hallo Benedikt.
Hallo Julia.
Benedikt, du bist Redakteur in der Wirtschaft und Experte in Sachen Klimapolitik. Und da gibt es mit der neuen Trump-Administration ja schon einiges zu berichten. Drill, Baby Drill, übersetzt Bohr, Baby Bohr, hat Donald Trump mit seiner Antrittsrede ja bereits verkündet und auch gleich klargemacht, er wird aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Was bedeutet das jetzt konkret? Welche Ziele des Pariser Klimaabkommens wirft Trump damit über Bord?
Dass er aussteigen will, das war schon ein bisschen absehbar. Er war ja schon einmal im Amt und einer der ersten Amtshandlungen damals 2017 war es auch, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Also er bezeichnet es als unfaires Abkommen. Wir können dann noch ins Detail gehen, aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass der Trump selber ein Klimawandelleugner ist und dieses Ding auch überhaupt nicht versteht. Entweder er versteht es nicht oder er ist einfach böse, aber er kann damit wahrscheinlich nichts anfangen. Er sieht es eher so als Hemmnis für die Wirtschaft. Was bedeutet jetzt, dass er aus dem Klimavertrag aussteigt? Das ist für die internationale Klimapolitik natürlich ein schwerer Rückschlag. Auch deswegen, weil die USA der historisch größte Emittent ist von Treibhausgasen. Das heißt, der Big Player ist jetzt einfach weg. Aber wir wissen auch, dass der Pariser Klimavertrag schon einmal das überlebt hat, dass die USA weg sind. Und von dem her glaube ich, dass die Schockwellen diesmal nicht so stark sind, wie sie damals 2017 war, wo man wirklich nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Und jetzt weiß man, okay, die meisten Länder oder die Länder sind drinnen geblieben. Und die wollen an den internationalen Verhandlungen mitwirken. Und die USA ist jetzt irgendwie in einem sehr elitären Club mit Iran und Jemen. Also ganz wenige Länder sind da nicht dabei. Und symbolisch ist das natürlich irgendwie noch einmal tragischer, dass sie die USA so wegmanövriert. Aber grundsätzlich heißt es nicht, dass damit das Pariser Ziel tot ist. Und es heißt auch nicht, dass keine Verhandlungen mehr geben wird. Das heißt in erster Linie, dass die USA nicht mehr mitbestimmen kann, wie der internationale Klimakurs funktioniert oder passieren wird, weil da sind ja globale Entwicklungen im Gang, wo jetzt die Amerikaner einfach keine Stimme mehr haben werden. Und das ist auch ein Problem für die USA selbst, würde ich jetzt sagen.
Das heißt also, du glaubst nicht, dass andere Länder jetzt Trumps Vorbild folgen werden und auch auf den Klimaschutz pfeifen, sage ich mir jetzt mal ganz salopp.
Ja, es ist schwer zum Einschätzen, was die Zukunft bringt. Wir wissen nur, dass in der vergangenen Ära Trump ihm niemand gefolgt ist. Und daraus schließe ich jetzt einmal, oder ich hoffe auch, dass ihm niemand folgen wird. Also es ist jetzt, glaube ich, vielleicht beim zweiten Mal tut der Stich nicht mehr so weh wie beim ersten Mal. Das, was aber darüber hinausgeht, ist schon, dass man gemerkt hat, in den vergangenen 4 Jahren haben die USA einen sehr progressiven Kurs im Klima geführt. Also unter Biden ist das wirklich eines der zentralen Themen geworden. Und ich war dann auch auf der letzten Klimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Und da hat man schon gemerkt, dass diese Trump-Wahl, die direkt davor stattgefunden hat, also es waren wenige Tage davor, ist Trump zum Präsidenten gewählt worden und dann ist die Klimakonferenz losgegangen. Und das war schon so der Elefant im Raum. Okay, können wir da jetzt noch große Beschlüsse fassen, wenn uns dieser große Player jetzt wegfällt? Und ich glaube auch, dass dieser Minimalkompromiss, der damals gefasst worden ist, ein Stück weit damit zu tun hat, dass die USA mit so einer geschwächten Verhandlungsposition dort am Start waren. Das sind normalerweise sehr wichtige Player, aber grundsätzlich wusste man, alles das, was jetzt die USA sagt, kann man ein paar Monate später nicht mehr ernst nehmen. Und es ist ja auch so gekommen. Also es beeinflusst die Klimapolitik, aber es ist nicht das Ende der Klimapolitik, der internationalen Klimapolitik.
Ist es irgendwie auch schon abzusehen, was dieser Schritt dann konkret bedeutet für die Erderwärmung?
Das ist jetzt das, was man grundsätzlich sagen muss, ist, dass der Joe Biden einen sehr progressiven Kurs gefahren ist, wie wir schon gesagt haben, aber die Öl- und Gasbohrungen sind auf einem Rekordniveau. Das heißt, der Biden, also Trumps Vorgänger, hat nicht nur die Energiewende stark angetrieben, sondern gleichzeitig hat er auch die fossile Industrie gefördert. Hat er mit dem Russland-Konflikt zu tun natürlich und dem Bedarf an fossilen Energien. Aber es ist jetzt nicht so, dass alles super cool war in den USA und die Emissionen werden sicher steigen, wenn mehr nach Öl gebohrt wird und nach Gas gebohrt wird. Das lässt sich abschätzen, aber ich glaube, es gibt keine seriösen Prognosen, wie sich das jetzt entwickeln wird. Es liegt ja hauptsächlich nicht nur an der USA, wie sie die globalen Treibhausgasemissionen entwickeln, sondern da gibt es ja ganz große Trends, die zeigen, dass die Erneuerbaren viel günstiger werden. Und für Industrieunternehmen wird es dann halt bald so sein oder es ist schon so weit, dass sie die für die Erneuerbaren entscheiden werden. Das heißt, es ist nicht nur die Frage, bohren wir noch Öl, sondern es ist auch die Frage, wie teuer ist das Öl oder das Gas und wie billig oder wie teuer ist Sonne- und Windenergie. Und selbst wenn man jetzt sehr viel bohrt und viel Energie rausholt aus dem Boden, kann es ja dazu führen, dass es trotzdem man sagt, hey, wir wollen trotzdem die Sonnen- und Windenergie ganz abseits vom Klimaschutz, ganz einfach deswegen, weil ich dann günstiger produzieren kann. Das heißt, diese großen Trends, ich glaube nicht, dass man das schon so prognostizieren kann. Was man schon sicher weiß, ist, dass das Pariser Klimaziel hat ja eigentlich zwei Ziele oder es hat mehrere Ziele, aber zwei ganz konkrete und die sind messbar. Und das eine ist, wir wollen erreichen, dass wir nicht über die 1,5 Grad Erderwärmung kommen, weil sonst Katastrophen eintreten, die schrecklich sind. Und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir mindestens oder deutlich unter 2 Grad bleiben. Und wir wissen jetzt, dass die Erderwärmung heuer, also im letzten Jahr, schon über 1,5 Grad war. Und unabhängig von Trump scheinen wir dieses Ziel zu versemmeln. Gleichzeitig muss man immer dazu betonen, jedes Zehntel Grad, das wir schaffen, dass wir sozusagen nicht erhöhen, wo sie die Erde nicht erwärmt, ist ein ganz ein wesentlicher Beitrag, der sie umrechnen lässt in wirtschaftliche Schäden, die man vermeidet oder Menschenleben, die nicht geopfert werden dieser globalen Erwärmung. Also man kann, auch wenn man dieses 1,5 Grad Ziel nicht halten kann, auch das heißt nicht, dass die Klimapolitik nutzlos ist.
Also das sind ja schon zumindest einmal gute Neuigkeiten. Etwas, das Donald Trump auch abschaffen will, ist der Inflation Reduction Act, den sein Vorgänger Joe Biden eingeführt hat und damit, wenn ich es richtig verstanden habe, Milliarden US-Dollar in die Energiewende in Richtung erneuerbare Energien investiert hat. Dadurch sind die Preise für erneuerbare Energien auch rasch gesunken. Kann dieser Trend, du hast das jetzt schon angesprochen, wieder umgekehrt werden, wenn jetzt einfach ganz viel gebohrt wird, dass die Preise vielleicht gleich auf sind?
Also ich glaube, dieser Trend, dass die Erneuerbaren immer billiger werden, das kann man nicht aufhalten. Und das ist auch deswegen, weil die Produktion eigentlich woanders passiert, nämlich in China. China ist eigentlich der große Treiber dafür, dass die Solarenergie und der Wind, dass das so billig wird. Und die Preise sind einfach wirklich rasant gefallen und es gibt null Hinweise darauf, dass dieser Fall noch aufhört. Ich habe da vor einigen Monaten mit dem Klimaforscher Kevan Riahi gesprochen vom JASA-Institut in Luxemburg und es ist wahrscheinlich der beste Klimaforscher im Land und Energieexperte. Und er hat mir das so erklärt, dass der Vorteil bei diesen Erneuerbaren ist, die werden in großer Stückzahl produziert. Und immer wenn du was in hoher Stückzahl produzierst, hast du unglaubliche Effizienzgewinne. Ein Kohlekraftwerk ist ein Riesenteil und das baust du einmal hin, aber so viele PV-Anlagen, wie da auf den Dächern installiert werden, jedes Mal musst du diese PV-Anlagen noch einmal produzieren und bei jedem lernst du was dazu, also jeder Schritt. Und je mehr Dinge da vom Band laufen, desto öfter gibt es diese Preis- oder diese Effizienzsteigerungen und deswegen werden die ja weiter fallen. Also es sagen ja schon Experten, dass es genau umgekehrt sein wird. Wenn der Trump wirklich auf die Fossilen setzt, wird es eher zu einer Teuerung führen als zu einer Entlastung. Also dieses Versprechen, das er gegeben hat, wir werden die Inflation bekämpfen mit billiger Energie. Billige Energie ist in seiner Gedankenwelt fossile Energie und hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihn die fossile Lobby mit Millionen im Wahlkampf unterstützt hat, nebenbei gesagt. Aber das wird der Realität sehr sicher nicht standhalten.
Mhm.
Also den globalen Trend kann er einfach nicht aufhalten. Das ist sozusagen die Bottomline.
ExpertInnen sagen ja auch, dass die Abschaffung von diesem Inflation Reduction Act gerade Trumps WählerInnenschaft treffen würde. Inwiefern?
Ja, da gibt es eine Auswertung von so einem Think Tank. Die haben sich genau angeschaut, wo geht das Geld für den Inflation Reduction Act hin. Und der Inflation Reduction Act ist ja eigentlich nichts anderes als so die Irrs-Finanzspritze, die es so ungefähr gegeben hat für die erneuerbaren Branche. Und die haben gesehen bei der Auswertung, dass hauptsächlich das Geld in republikanische Bezirke fließt, also wo die Trump-Wähler sitzen. Und das bedeutet, dass wenn er die Projekte jetzt abdreht, dann wird es einfach Familien treffen, die da ihre Jobs finden. Man sagt, dass wenn alle Projekte, die jetzt im Laufen sind, voll umgesetzt werden, also komplett durchgeführt, dann würde das 110.000 Arbeitsplätze ungefähr schaffen. Das heißt, das ist schon eine relevante Größe. Und wir erinnern uns, früher hat der Trump ja immer erzählt, wir müssen die Bergarbeiter retten und die Kohlenarbeiter und so weiter. Und jetzt geht es wirklich darum, Jobs, die er vernichten könnte. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich das trauen wird, weil das würde eigentlich ja seiner Erzählung sehr stark widersprechen, dass man die USA wieder groß macht, dass man die wieder stolz macht, dass man die wieder zur wirtschaftlichen Größe heranführt.
Donald Trump hat ja noch mehr Sachen in seiner Antrittsrede gesagt und unter anderem
leider, ja.
und unter anderem auch den nationalen Energienotstand ausgerufen. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Welchen Handlungsspielraum erhält Trump dadurch?
Ja, das ist sehr absurd, dass er den Energienotstand ausruft, wo die Ölförderung auf einem Allzeithoch ist. Also das ist so ungefähr, man findet so viel Gold wie noch nie im Leben und sagt dann, wir haben einen Goldnotstand. Also es ist völlig absurd. Das, was er, wie er das in seiner Gedankenwelt herleitet, ist, wir haben eine riesen Inflation und wie man die Inflation runterkriegt, ist, indem man die Energie wieder billig macht. Und wie wir schon besprochen haben, ist in seiner Ideenwelt billige Energie fossile Energie. Und auch wenn das nicht der Realität entspricht, ist sozusagen sein Konzept, wir machen jetzt billige Energie und dann werden die Preise sinken und deswegen haben wir diesen Notstand. So anders kann ich das in meinem Kopf auch nicht zusammenkriegen, obwohl da es ist sehr oft sehr schwer, im Kopf irgendwas zusammenzukriegen, was der Trump da herum erzählt. Unterm Strich bleibt, wenn er diesen Notstand ausruft, gibt ihm das natürlich auch in gewisser Weise eine Handlungsmacht und er hat ja schon gesagt, dass er in sensiblen Naturgebieten bohren will und das drückt er damit einfach schnell durch. Gleichzeitig muss man sagen, wenn er den Energienotstand ausruft, ist es dann wieder sehr, sehr komisch, warum er dann die Windräder, die Windkraftprojekte stoppt, die da im Meer stattfinden sollen. Und da wird es dann schon wirklich sehr, sehr verquer. Also einerseits haben wir einen Energienotstand, andererseits haben wir Windräder, aber die bauen wir nicht, weil sie sind schier. Also es ist schon irgendwie sehr, sehr speziell.
Also keine stringente Argumentation.
Na.
Was mich aber auch zu der Frage bringt, als US-Präsident hat Donald Trump damit die Macht, den Notstand einfach auszurufen, ohne das irgendwie argumentieren, belegen zu müssen?
Ja, soweit ich das verstanden habe, aber ich bin jetzt kein US-Politikexperte, muss ich sagen, kann er diese Dekrete erlassen und die gelten dann so lang, bis das nicht irgendwo aufgehoben wird oder nicht angefochten wird. Das ist so mein Wissensstand, aber da bin ich jetzt kein Profi.
Er will ja außerdem auch den Green New Deal widerrufen. Könntest du uns bitte kurz erklären, was das ist und warum er das abschaffen will?
Also der Green New Deal ist eigentlich so eine Idee, der eher von der linken Seite der Demokraten kommt. Also da gibt es ein paar Proponenten, die das halt fördern wollen. Und der Trump hat es dann eher als Codewort verwendet, um zu sagen, das ist jetzt sozusagen das Schlimme, das wir wieder wegkriegen müssen. Und das steht sinnbildlich für die komplette Anstrengung von der Biden-Administration. Also die Vorgängerregierung, die sehr, sehr viel auf Klimaschutz gesetzt hat, das will er rückabwickeln, weil er eben, wenn man den Fakten nicht vertraut und wenn man die Wissenschaft negiert, dann kann man glauben, dass es den Klimawandel nicht gibt. Und wenn ich jetzt ein Klimawandelleugner bin, dann macht natürlich nichts Sinn, was den Klimaschutz fördert, weil es, außer dass es bessere Luft gibt, die Menschen länger leben und quasi wir billige, saubere Energie haben, es hat sozusagen schon ein paar Vorteile. Aber grundsätzlich kann man es aus der Logik erklären, das ist eine Ideologie, das stimmt gar nicht, es gibt den Klimawandel gar nicht und deswegen müssen wir das rückabwickeln. Das schadet nur unserer Wirtschaft und jetzt brauchen wir Auflagen und keine Ahnung, Luftgüte oder was weiß ich und deswegen tun wir das jetzt weg.
Mhm.
Das ist so eher so eine Kampfrhetorik und es ist ja interessant, dass diese Klimageschichte in seiner Antrittsrede ja dann doch eine sehr, sehr prominente Rolle gespielt hat und wir sehen das auch in der internationalen Rechten, dass Klimaschutz tatsächlich ein ideologischer Begriff geworden ist. Früher war das so ein Common Sense, okay, wir müssen was dagegen tun. Und es hat aber eigentlich nie wer was dagegen getan, aber es war so ein Beiwagerl. Aber es war relativ unumstritten, dass wir ein Problem haben, das wir lösen müssen. Und jetzt sehen wir, dass das jetzt ideologisiert wird und also bezeichnet wird als Ideologie. Nicht mehr die Wissenschaft stellt fest, sondern manche glauben dran, manche nicht. Also es wird so verwaschen. Und aus dieser Logik heraus, glaube ich, argumentiert der Trump.
Ja, es ist also viel im Umbruch in den USA und in der Welt. Aber nochmal auf die USA. Gibt es eigentlich auch Widerstand auf all diese Maßnahmen, die er jetzt setzen oder zurücknehmen will?
Der Widerstand, der für mich am hoffnungsbringendsten ist, ist der, der sich dann in den Bundesstaaten formiert. Und da gibt es auch eine Klimaallianz, die sie damals schon formiert hat, 2017, als man gewusst hat, okay, der meint es ernst und er wird jetzt den Klimaschutz massiv torpedieren. Und die sind nach wie vor sehr aktiv, die umfassen mehr als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Da sind auch Staaten dabei, unter anderem Kalifornien, die immer sehr, sehr progressiv waren und auf eigene Faust Klimaschutz betrieben haben. Da war übrigens auch der Arnold Schwarzenegger als republikanischer Governor federführend, dass da wirklich die Energiewende richtig vorantrieben worden ist. Das heißt, da gibt es einen Schulterschluss und wir haben es ja bei den USA mit einem föderalen Staat zu tun. Das heißt, die Bundesregierung hat jetzt schon Hebel, aber sehr, sehr viele Hebel haben wir die einzelnen Länder und ich hoffe, dass da die Landeshauptleute dieser Bundesländer sozusagen, wenn man das ein bisschen übertragen will auf Österreich, dass die da Kontra geben.
Benedikt Naroslawski, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt denn ihr? Welche Auswirkungen werden Donald Trumps klimapolitische Entscheidungen auf die Erderwärmung haben? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf der standard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Themen rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns aber auch, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Nächste Woche erscheint wieder eine neue Folge Edition Zukunft. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.